Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcastes Pinguine im Cockpit. Ich begrüße wieder die herausragende und wirklich tolle Unterstützung, Birgit. Schön, dass du wieder dabei bist. Birgit Eschbach von Studio Venezia.
Stefan, ganz herzlichen Dank für diese großartige Anmoderation. Nennen wir es mal die gut gelaunte als anstelle von herausragende. Zu viel des Lobes.
Ja, du bist ja, wie wir beim letzten Mal schon gehört haben, hier eine tolle Unterstützung, die Geburtshilferin. Ich bin über dich überhaupt auf das Thema, auf die Idee gekommen, selber Podcast zu machen, um mal so Ideen über Führung zu teilen. Was braucht heute eigentlich eine Führungskraft, um also diese ganzen Anforderungen zu erfüllen, die regelmäßig an eine Führungskraft gestellt werden? Und das sind ja, haben wir letztes Mal schon mal in der ersten Folge vorgestellt, nicht gerade wenige.
Das freut mich. Und Stefan, du wirst dich daran erinnern, ich bin auf dich zugekommen, weil ich dich im Podcast gehört habe als Gast und fand das wirklich großartig. Die Resonanz darauf war auch so, dass ich gedacht habe, diese Themen gehören besprochen. Ich freue mich, dass du diesen Schritt gemacht hast. Wie war denn so die Resonanz auf Folge 1?
Ja, also am Anfang, das habe ich ja gelernt zum Thema Feedback, fragt man am besten nicht seine ärgsten Kritiker, sondern die wohlwollenden Stimmen, und die waren alle sehr positiv. Das empfehle ich übrigens jedem, der mal, eine Strategie, irgendein Dokument mal zum Feedback vorlegt, fragen Sie am Anfang nicht Ihre ärgsten Kritiker, das zieht einen so runter. Aber das war durchweg positiv, und wir haben ja auch ein paar Anregungen bekommen. Wir werden versuchen, immer mal wieder ein paar Fälle vorzustellen. Heute ist eine eher kürzere Folge, wo wir uns mal intensiv einer einzigen Technik widmen wollen. Und in der nächsten Folge zum Beispiel haben wir dann auch wieder mehr Raum für Beispiele und so weiter.
Dann geht's heute mal so an die an die Takeouts, an so die Lifehacks, die Kniffe, die Werkzeuge. Was sagt man denn in der Fliegersprache? Das Bordmaterial, die...
Na, da gibt's immer Procedures. Also da hat man Checklisten, Procedures und so. Also man hat so Vorgehensweisen, die man immer wieder einhält.
Ja.
Und die einem die Sicherheit geben, um dann im entscheidenden Moment flexibel reagieren zu können. Man kann sich das so vorstellen, du startest von Frankfurt Richtung, meinetwegen, ach was weiß ich, Buenos Aires im Flieger, und hast eine feste Flugroute, die meldest du bei der Flugsicherung an, und die willst du fliegen. Und wenn du angekommen bist, vielleicht sogar zum pünktlichen Zeitpunkt, hast du eine völlig andere Route genommen. 90% des Weges gab es Abweichungen, und trotzdem bist du sicher und pünktlich am Ziel angekommen.
Du sagst mir jetzt bitte nicht, dass das die Realität ist.
Doch, weil da kommt immer irgendwas dazwischen.
Hör bitte auf, warum soll da was zwischenkommen?
Es ist nicht schlimm. Man wechselt die Flüge, das merkt ja der Passagier gar nicht. Ja, ich habe einen anderen Flight-Level, auf dem ich unterwegs bin.
Wir hätten eine Triggerwarnung aussprechen müssen für alle, die diesen Podcast hören. Stefan. Nein,
Fliegen bringt trotzdem Spaß. Also, nein, aber so ist es ja auch. Die Sicherheit, die mir bestimmte Fähigkeiten geben und die man zum Glück trainieren kann, machen mich in entscheidenden Momenten flexibel. Und wir wollen deshalb heute mal auf diese, sagen wir, Grundfähigkeiten eingehen, die ich so entdeckt habe, die Führungskräfte genau diese Flexibilität verleihen, um in entscheidenden Momenten vielleicht ja besser, werteorientierter, flexibler reagieren zu können.
Ich bin gespannt.
Ja, und wir wollen ja heute direkt mal fachlich einsteigen. Ich habe bei meinen Recherchen und auch bei meiner mittlerweile langjährigen Arbeit so 4 Fähigkeiten entdeckt, die helfen können, genau diese Flexibilität zu erreichen. Und ich stelle die einfach mal kurz vor, und auf eine wollen wir heute weiter eingehen.
Ja.
Der erste Ansatz übrigens dazu, nur dass Sie mal wissen, woher kommen diese komischen Ideen, habe ich in einem Therapiemanual in einer Klinik für Essstörungen in Philadelphia entdeckt. Da wirklich herausragende Leiter dieser Einheit, Evan Foreman, hat in mehreren Beiträgen und Büchern sehr, sehr gut beschrieben, was Flexibilität ausmacht. Und die lassen sich zum Glück auch von Krankheiten auf andere Dinge total gut übertragen. Und diese Fähigkeiten beziehen sich auf psychologische Fähigkeiten, die man trainieren kann. Und die erste ist die Fähigkeit, seine Werte zu kennen und Entscheidungen an diesen Werten auszurichten. Auf diese Fähigkeit werden wir in der zweiten oder in der nächsten Folge mal eingehen. Das ist ganz interessant, weil Werte häufig was sehr Abstraktes sind. Und wie kann man Werte im Alltag nutzen? Wie setzt man sie im Unternehmen ein? Wie findet man seine Werte? Wie werden Mitarbeiter beteiligt und so weiter? Das sind alles Themen, die wollen wir in einer sehr ausführlichen Folge besprechen.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich auch schon nach einem richtig großen Hack an, weil das ist jetzt was Lebensentscheidendes. Wenn ich meine Werte gefunden habe, kann mein Leben daran ausrichten, mein Leben in verschiedenen Ebenen, auch in der Rolle als Führungsperson, aber auch in der Rolle als Mutter, als was auch immer, dann ist das natürlich, wow, das ist ja wirklich ein Kompass. Sorry, dass ich das jetzt nochmal aufgreife, der kam mir jetzt so, aber das ist ein toller Kompass, freue ich mich drauf. Machen wir eine separate Folge zu.
Auf jeden Fall. Mhm. Das Zweite, die Fähigkeit, über die wir heute sprechen wollen, ist die Fähigkeit, sich beim Denken zu beobachten. Also in Bezug auf sich selber eine beobachtende Rolle einzunehmen. Und das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr interessant, deswegen heute da ein bisschen mehr zu, weil es häufig so ist, dass wir etwas sehen, beobachten, wahrnehmen, wie auch immer, hören, lesen und darauf sofort reagieren. Also da ist in uns etwas, was getriggert wird. Also da wird etwas ausgelöst. Und wie schafft man das, nicht sofort in eine, sag mal, geübte Reaktion zu verfallen, sondern hier eine beobachtende Haltung einzunehmen. Da kommen wir gleich zu. Und das wollte ich heute vorstellen. Und kurz noch die anderen beiden Fähigkeiten, die noch fehlen. Die dritte Fähigkeit ist, unangenehme Gefühle aushalten zu können und auch hier nicht sofort reagieren zu müssen. Und das ist was anderes als Selbstdisziplin, wo man gegen sein Unbewusstes anarbeitet. Hier geht es darum, bewusst unangenehme Gefühle wahrzunehmen und einen Moment auszuhalten. Im Englischen gibt es dafür einen Begriff, der heißt Willingness, also nicht Willpower, das wäre eben Selbstdisziplin, sondern Willingness heißt die Bereitschaft, unangenehme Gefühle auszuhalten und nicht die anderen dafür verantwortlich zu machen, wie man sich gerade fühlt. Wir sagen ja viel zu schnell, ich ärgere mich über meinen Mitarbeiter, ich bin enttäuscht von meinem Team, ich bin überfordert von was auch immer man beobachtet hat.
Ja, ja.
So, und das ist nicht ganz richtig, sprachlich gesehen, weil ja diese Gefühle in uns entstehen. Zwar kann etwas von außen sie triggern, aber die Ursache für diese Gefühle, die liegt ja in uns. Jeder reagiert ja auch auf denselben Trigger vielleicht ganz unterschiedlich. Und das ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Das ist nicht ganz einfach.
Ich wollte gerade sagen, ich merk's schon, ich kriege Schnappatmung, weil ich mir das sehr, sehr herausfordernd und trainingsintensiv, sagen wir es mal so, trainingsintensiv vorstelle. Und eine Frage sei mir kurz gestattet, dann gehen wir nachher gleich zurück zu dem, oder erstmal zur vierten und dann zurück zur zweiten Fähigkeit. Ist das in jedem Alter noch erlernbar oder muss ich das früh trainieren? Ach, das ist gut, das beruhigt mich.
Also ich glaube, das zeichnet ja auch Menschen aus, die zum Teil sehr flexibel sind, ohne dass sie genau wissen, warum eigentlich. Mhm. Viele lernen sowas natürlich sehr früh. Das hat was mit Erziehung, Elternhaus, eigenen Entscheidungen, genetischer Veranlagung, was immer uns ausmacht als Menschen, zu tun. Aber natürlich kann man diese Dinge in jedem Alter trainieren.
Ja, du kennst diesen Spruch, ne? Den änderst du nicht mehr, ne?
Ja, das ist
das
natürlich
nicht.
Quatsch.
Super.
Allerdings ist Veränderung, wenn wir über Jahrzehnte Gewohnheiten aufgebaut haben, eben nicht ganz einfach. Und damit kommen wir zur vierten Fähigkeit. Das ist die Fähigkeit, Gewohnheiten verändern zu können.
Okay.
Das ist tatsächlich auch eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Es gibt dazu wahnsinnig viel Lektüre, auch im Selbsthilfebereich und leider vieles davon unsinnig. Sowas wie, ich mache was zu einer Gewohnheit, wenn ich es nur oft genug ausübe. Mhm. Dann würden wir alle noch Masken tragen, weil
Moment,
man 2 Jahre
sagst,
noch Masken trägt.
Das gehst du jetzt aber sehr schnell rüber. Das ist doch, wie nennt man das? Common Sense. Das ist doch etwas, wo sich alle einig sind. Putzt dir 60 Tage hintereinander jeden Morgen die Zähne und es geht dir in Fleisch und Blut über. Und jetzt sagst du, nee, ist nicht. Oder geh 30 Mal joggen und du musst jeden Tag joggen, sonst kannst du nicht in den Tag starten.
Wenn das so einfach gehen würde, das wäre ja herrlich. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ein Aspekt von Gewohnheiten, dass sie eine Ritualisierung oder eine Wiederholung brauchen. Aber es gibt noch andere Dinge dazu. Das hat was damit zu tun, wann finden diese Gewohnheiten statt? Gibt es dazu eine Belohnung oder nicht? Und ich hatte das eben ganz kurz gesagt, ansonsten hätten wir ja nach 2 Jahren Masken tragen in Corona die Masken alle aufbehalten. Ich konnte mir das zumindest am nächsten Tag sofort wieder abgewöhnen.
Ja, und das heißt, das haben wir alle uns sofort wieder abgewöhnt, was mich gewundert hat übrigens.
Ja. Und das hat zum Beispiel was mit Kontext zu tun. Wir werden da auf die Forschungsarbeiten von Wendy Wood mal eingehen und was das für Führungskräfte bedeuten kann. Eine Forscherin, die in Kalifornien an der Uni lehrt, aus England stammt und dort Herausragendes geleistet hat. Also, das sind diese 4 Fähigkeiten, seine Werte zu kennen, in schwierigen Momenten sich zu entscheiden, sich selber beobachten zu können. Das dritte ist, unangenehme Gefühle aushalten zu können. Und das vierte ist, die Fähigkeiten, Gewohnheiten zu verändern.
Wir schauen heute hin zum Thema, sich selbst beobachten zu können.
Ja.
Ich bin gespannt. Lassen wir doch mal in der Geschichte einsteigen. Was wäre jetzt so ein typischer Triggerfall?
Ich habe ein schönes Beispiel aus meinem Training tatsächlich. Mhm. Ich habe eine Führungskraft, die sagt, ich habe so einen Mitarbeiter, ein Jahr nach der Uni ist er jetzt schon bei uns, arbeitet im Vertrieb und der zeigt so viel Widerstand, so widerborstig, der startet immer mit Widerreden und will uns belehren. Also sie sollten mal hier die Strategie so und so überdenken. Oder dann hat er ihm geschrieben, wir machen kein Angebot und er schreibt zurück, doch, ich mache in jedem Fall ein Angebot. Und er sagt, den schmeiße ich raus. Also das geht ja gar nicht. Und das heißt, dieser Mitarbeiter ist bei ihm quasi in so einer Art, ich würde sagen, Schublade drin. Ja, er hat ihm da bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Und immer wenn der ihm jetzt eine E-Mail schreibt, das triggert ihn sehr. Also
und man macht die auf und weiß schon, was drin steht.
Ja, und sofort haut er eine Antwort raus. Ich habe das gesehen, ich habe so einen E-Mail-Verkehr, der mir mal gezeigt, gesehen. Und wenige Minuten nachdem dieser junge Mann ihm da geschrieben hatte, hatte er sofort geantwortet. Und zwar nicht sehr freundlich, das war dann schon so mit Fettdruck und hier nochmal unterstrichen und so. Und dann haben wir einfach mal geübt, Trigger zu erkennen. Also was in dem Verhalten des anderen triggert bei ihm eigentlich eine Reaktion? Was ist das? Also wir sind auf Triggersuche gegangen. Nicht Trüffelsuche, sondern Triggersuche. Und er sagt, das ist total faszinierend gewesen, wie ihn das verändert hat. Denn er hat auf einmal wahrgenommen, durch sein, was er redet, was er schreibt und so weiter, triggert er bestimmte Sachen. Und er hat dann mal in einem Gespräch mit ihm bewusst darauf geachtet, auf diese Trigger nicht sofort zu reagieren. Und er sagt, auf einmal war das Gespräch ganz anders als sonst. Der war ja viel freundlicher.
Ich kann mir das sofort vorstellen. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung, das auszuhalten oder sich das bewusst zu machen. Wahrscheinlich muss man sich einen Zettel an seinen Rechner kleben, Trigger suchen oder Achtung hinhören.
Warum glaubst du,
ist
das so schwierig? Also, es ist ein guter Punkt, Birgit. Warum glaubst du, ist das so schwierig?
Ja, vielleicht auch wieder dieses Thema, es ist ritualisiert und es gibt so eine Reaktion, die ich halt gelernt habe. Und es gibt da einfach auch Sachen, die mich echt nerven. Also ich glaube, wir fühlen uns ja alle, es gibt ja vielleicht auch nochmal unterschiedliche Trigger. Es gibt Trigger, da ist etwas von außen, das ist wertneutral vielleicht, also ist neutral, aber mich triggert. Und es gibt Sachen, wo ich wirklich sagen würde, so geht's auch nicht. Und da fühlt man sich ja auch im Recht. Und wenn ich mich im Recht fühle, dann habe ich es
dann vielleicht erst schwierig. Recht. Genau.
Dann erst recht.
Genau. Also es ist ganz, ich glaube, das passt sehr gut. Und es ist jetzt hier in diesem Fall eine Mischung aus Gewohnheiten, also auch was die Rolle angeht. Ich bin der Chef, mir sagt keiner, was zu tun ist. Was erlaubt er sich eigentlich? Das sind so Gedanken oder auch so, was ist meine Rolle? Aber auch in dem Moment unangenehme Gefühle. Ja, also ich bin vielleicht in dem Moment, wenn ich sowas lese, ärgerlich. Was erlaubt er sich? Könnte auch verbunden sein sogar mit Wut. Also Wut ist ja gerichteter Ärger. Das ist eine gesteigerte Form von Ärger, die meist auf eine Person gerichtet ist. Und diese Wut, die er in diesem Moment spürt, die muss weg. Wir Menschen wollen unangenehme Gefühle nicht aushalten. Das ist also ein ganz typischer Trigger, unangenehme Gefühle.
Ja.
Und da reagieren wir in der Regel sehr schnell. Die müssen weg.
So, okay, und jetzt, also das Trigger, das ist vielleicht auch mal eine wichtige Definition. Der Trigger ist das Gefühl, was ausgelöst wird.
Oder ein Gedanke oder ein Impuls. Alles mögliche. Also drei Dinge. Also Gefühl ist einer davon. Es kann einfach ein Gedanke sein. Ich habe jetzt gerade einen Gedanke, was ist hier denn los? So, und sofort läuft bei mir ein Programm ab. Und manchmal ist es auch so, nehmen wir mal so ein Gefühl wie Angst, ja. Angst kann einfach entstehen und dann kommt so ein Gedanke dazu, was ist denn jetzt los oder warum, und dann fängt man an zu beobachten, was gerade passiert. Oder ich habe einen Gedanke, ich muss morgen eine Rede vor meinen Mitarbeitern halten, ja, und obwohl ich im Sessel zu Hause entspannt sitze, kann dieser Gedanke an das Event morgen, wo ich eine Rede halten muss, bei mir Angst auslösen, eine Art von Beklemmung.
Stefan, was glaubst du denn, welche Reaktionen auf so einen Trigger bei Führungskräften typisch sind oder sehr häufig vorkommen? Was begegnet dir da in deinem beruflichen Alltag am häufigsten?
Also es gibt tatsächlich eine sehr häufige Reaktion, die Führungskräfte zeigen, wenn sie mit einem Vorwurf konfrontiert sind. Nehmen wir mal und das hat dieser junge Mitarbeiter da tatsächlich geschafft, wie ein Vorwurf zu klingen. Dann gehen Führungskräfte in der Regel in eine Rechtfertigung. Dann erklären sie Sachen nochmal. Und das habe ich heute tatsächlich wieder beobachtet, wie schnell das eskalieren kann, als ich morgens meinen Kaffee und ein halbes Brötchen in der Bäckerei aß und da ein Kunde sich beschwert hat, dass das Frühstück nicht so war wie bestellt. Und die Mitarbeiterin sofort angefangen hat, sich zu rechtfertigen und gesagt hat, nee, das steht doch da und zeigt ihm das und so weiter. Und ich merkte genau, das war nicht das, was der Mann in diesem Moment hören wollte. Eine Rechtfertigung, das ist bei Führungskräften sehr, sehr ähnlich, ist nicht das, was der andere hören möchte, sondern was in diesem Moment nur mir hilft. Das heißt, jemand macht mir einen Vorwurf.
Ja, das ist natürlich so wahr. Das ist so wahr.
Ist auch so typisch.
Ja.
Und jetzt ist das Einzige, also das Erste, was man jetzt empfehlen kann, ohne sofort jetzt mit einer neuen Kommunikationsstrategie zu kommen und sagen, ah, sie müssen dies und das tun. Der allererste Schritt ist mal zu merken, das, was jetzt zum Beispiel der Kunde da gerade gesagt hat, was der Mitarbeiter dort gerade mir geschrieben hat, das triggert in mir etwas an. Das löst was bei mir aus. Das ist eine Kette, ja. Da wird was in Gang gesetzt. Und diesen Trigger mal bewusst wahrzunehmen, das führt schon zu einer Veränderung.
Du hast gesagt, die Aufgabe ist es, dass, oder die Qualifikation, also ich bin gut, wenn ich das kann, dass ich meine Gefühle beobachten kann, mir beim Denken zuschauen kann. Jetzt haben wir ja über Trigger gesprochen, über Vorwürfe, über Ängste, über renitentes Verhalten, Widerspruch. Gilt das auch für positive Gefühle und positive Gedanken? Also wenn du sagst, wir gehen nicht auf Trüffelsuche, sondern auf Triggersuche, können wir auch auf Glücksgefühlsuche gehen?
Ja, das ist allerdings für eine Führungskraft jetzt ziemlich unkritisch. Also natürlich ist es so, dass man generell sagen kann, das ist ein Ergebnis immer wieder, wenn wir emotionale Bindung messen, dass positives Feedback zu selten gegeben wird. Es gibt manche Führungskräfte so alter Schule, so nicht gemeckert ist genug gelobt, so eine Haltung, die haben. Also bei positiven Triggern würde ich mal sagen, auch darüber mal zu reden, also nicht nur zu bemerken, wow, das ist gut geworden, sondern das auch konkret spezifisch zurückzumelden.
Ja.
Weil die Firma Gallup, die wir letztes Mal schon mal angesprochen haben, dazu eine ganz interessante Aussage formuliert hat und die lautet, Mitarbeiter sind dann stark gebunden, wenn sie dieser Aussage zustimmen übrigens. Ich habe in den letzten 7 Tagen für gute Arbeit Anerkennung oder Lob erhalten. Und das ganz schön häufig. Also, das heißt, loben kann man gar nicht genug. Allerdings, da steckt drin für gute Arbeit, also nicht einfach für irgendwas, sondern es erfordert, dass ich hingucke. Und es muss auch nicht von der Führungskraft kommen, es könnte auch vom Kollegen kommen. Aber die Führungskräfte könnten hier ein gutes Vorbild sein. Also ich würde sagen, ein positiver Trigger ist häufig etwas, was ich empfinde, aber nicht äußere. Das ist schade.
Ja.
Also da ist es eher umgekehrt, dass man das also eher so ein bisschen in sich rein erlebt, ja, und nicht so nach außen trägt. Aber bei negativen Triggern, ich würde das vielleicht auch nicht negativ nennen, sondern einfach ungünstige Trigger, unangenehme, die fühlen sich einfach nicht gut an in diesem Moment. Da reagieren wir in der Regel sehr schnell und zum Teil unglücklich. Und das hat damit zu tun, dass wir diesen Trigger loswerden wollen, ohne uns sofort Gedanken zu machen, wie wirkt das auf den anderen. Wir wollen ihn loswerden. Wenn ich rechtfertige, dann mache ich das ja, wenn ich richtig drüber nachdenke, warum mache ich denn das eigentlich? Das dient ja nur meiner Entlastung. Das ist ja eine Reaktion, die dient dazu, das von mir wegzubringen. Aber in der Regel ist das ja gar nicht das, was jetzt der Kunde hören will. Wenn ein Kunde sich beschwert, das Schnitzel ist kalt, zu sagen, Sie sind der Erste, der das sagt, bei allen anderen war es warm genug, ja, das will er doch gar nicht hören.
Ja, und ich denke jetzt auch nochmal gerade an so Führungskräfte. Es ist ja auch so, dass das möglicherweise gar nicht an diesen einen Mitarbeiter gebunden ist. Vielleicht fällt es einem da mehr auf, weil der halt noch so jung ist und weil man sich denkt, was erlaubt er sich das jetzt hier, wenn das ein Mitarbeiter ist, mit dem man vielleicht schon seit 20 Jahren zusammenarbeitet, ist das eine andere Reaktion. Ich finde das ganz spannend, will damit sagen, es kommt ja dann auch immer wieder vor.
Genau.
Und wenn ich das ja einmal gelernt habe, dahin zu schauen, dann habe ich das ja nicht nur für diese eine Situation, den Trigger ausgelöst, sondern wahrscheinlich passiert ja mit dem, dass ich auf diese Suche gehe, was ganz anderes in den Menschen, dass die auf einmal mehrmals am Tag sagen, schau mal da und da war jetzt gerade ein negativer Gedanke. Das fällt einem ja möglicherweise auch dann im Alltag bei den verrücktesten Sachen auf.
Total. Ich hatte jetzt einen Mitarbeiter eines kleinen Handwerkerbetriebes bei mir im Training und der hat sich über so Kunden geärgert. Er sagt, in den letzten 15 Jahren ist das viel schwieriger geworden. Die sind ungeduldiger, die beschweren sich häufiger und er geht zu einigen Kunden gar nicht mehr gerne hin. Und dann haben wir das trainiert, mal die Trigger wahrzunehmen. Und nach nur einer Woche hat er gesagt, das ist ja total irre, wie das gewirkt hat. Er meinte, er ist viel gelassener geworden, weil er jetzt auf einmal merkt, ah, der Kunde triggert was und ich muss gar nicht sofort reagieren. Das ist ja ein, ich würde mal sagen, ein Zurückgewinn der individuellen Freiheit. Denn häufig hat man da solche sowas wie so Gedanken oder Sätze vielleicht, es denkt mich, ja, also ich kann nicht anders, ich muss ja so reagieren und das müssen wir dann eben nicht, sondern wir können erstmal wahrnehmen, ah, der Kunde drängelt gerade und jetzt anstatt mich sofort zu rechtfertigen, einmal tief Luft holen und mal fragen, was kann ich für Sie tun? Was wünschen Sie sich? Oder einfach mal kurz das spiegeln und Mensch, Sie sind ganz schön unruhig heute, haben Sie es noch eilig, wollen Sie noch weg oder irgendwas, ja, und sofort bin ich ganz anders aufgestellt, wenn ich so auf einen Mitarbeiter reagiere. Das heißt, aus diesem Reaktionsmuster rauszukommen, führt, und das ist hier ein interessantes Ziel, zu mehr Gelassenheit und das macht uns Menschen flexibler.
Stefan, ich bin auch gerade dabei, es gibt ja so Phänomene, die auftauchen im Berufsleben. Also eines ist zum Beispiel, das wird auch gefühlt gerade in meinem halben Bekanntenkreis diskutiert, ist das Ghosting, was man vielleicht von Tinder-Apps kennt, auch im beruflichen Leben Einzug gehalten hat. Also da schreibst du 10 E-Mails, wartest auf eine Rückmeldung, es passiert nichts, es kommt keine Reaktion, du tickerst die Person auf WhatsApp an, du versuchst anzurufen, also keine Reaktion, Ghosting. Was man im beruflichen Alltag eigentlich so nicht kannte, eine Form der Höflichkeit, wenn mir jemand was von mir will, reagiere ich innerhalb von 12 Stunden und wenn ich mindestens schreibe, brauche 3 Tage dafür, du hörst bis Ende der Woche von mir. Das wäre jetzt sowas, ja, wo ich dann sage, beobachte das doch mal, lass dich doch nicht sofort davon triggern, dass ich abends um 18 Uhr sehe, Mensch, ich möchte jetzt gerne Feierabend machen und ich habe immer noch keine Reaktion auf meine E-Mail, die ich geschrieben habe. Also dieses Wahrnehmen, sich das anschauen, ist schon mal die erste Aufgabe für diese Folge, dass du sagst, startet damit und dann ist genau, das auch schon mal das Erste und auch gut damit. Wir müssten noch nicht in die Sachen gehen, die danach passieren, sondern einfach nur Trüffelschwein spielen und Trigger suchen.
Genau, und da vielleicht 1-2 kurze Hinweise, wie kann man das machen? Wenn man also sich selber beobachtet und merkt, es kommt gerade ein Gedanke, wie der Mitarbeiter ist schwierig oder was erlaubt er sich, so ein Gedanke, der vielleicht hier auftauchen könnte, sich diesen Gedanken noch einfach zu wiederholen und davor zu sagen, ich denke das, also statt zu sagen, der Mitarbeiter ist schwierig, zu sagen, ich denke, der Mitarbeiter ist schwierig. Ich habe den Gedanken, der Mitarbeiter ist schwierig. Das setze ich einfach davor. Und das deutet darauf hin, dass wir ja am Tag Tausende, Zehntausende vielleicht Gedanken haben, die nicht alle gut und hilfreich sind. Manche sind vielleicht hilfreicher als andere. Manche sind auch ungünstig. Auf jeden Fall ist es erstmal nur ein Gedanke. Ob er richtig oder falsch ist, ist jetzt nicht die Frage.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich also sage, ich habe die Gedanken, man könnte auch im Englischen sagen, thanks mind for sharing. Danke, Gedanke. Ja, vielen Dank, liebes Gehirn. Und jetzt überlege ich mir, wie ich auf diesen Gedanken reagiere. Steige ich drauf ein? Also richte ich mein Verhalten danach aus? Oder kann ich mich neu sortieren? Ich könnte ja zum Beispiel denken, bevor ich mit dem Mitarbeiter rede, jetzt übertreibe ich ein bisschen, der Mitarbeiter ist ein Idiot, die letzten 10 Gespräche waren alle so schwierig, der will bestimmt wieder was fordern, ich lehne das ab, jetzt soll er mal kommen, jetzt fangen wir das Gespräch mal bitte an. So. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie ich dann in das Gespräch reingehe. Oder sagen, Mensch, die letzten Gespräche waren ganz schön schwierig mit ihm. Was kann ich eigentlich tun? Und was sind eigentlich meine Möglichkeiten nochmal, die ich habe? Die gehe ich nochmal durch. Was möchte ich jetzt besprechen? Wie sorge ich für eine angenehme Gesprächsatmosphäre? Und so weiter und so fort. Bin ich in einem anderen Modus, in einer anderen Haltung. Und das steckt hinter dem Trigger. Der Trigger bestimmt häufig, welche Haltung wir einnehmen, wie wir reagieren. Aber das ist ja letztendlich unsere Entscheidung. Und diese Freiheit zurückzugewinnen, die fängt damit an, diesen Trigger wahrzunehmen. Und da hilft es, solche Übungen, also wie einmal dieses davor zu sagen, ich denke das. Das zweite ist so eine Übung, sich vorzustellen, dass Gedanken, die man hat, und man hat ja ständig Gedanken, sowas sind wie Wolken, wenn man mal so draußen ist in der Natur, mal so guckt und da sieht man eine Wolke vorbeiziehen, ja, und sagen, da zieht es der Gedanke, der Mitarbeiter schwierig. Hier zieht der Gedanke, ich weiß gerade nicht, wie ich mich verhalten soll oder
Jetzt zieht der Gedanke, den Mitarbeiter erreiche ich nie zwischen 14 und 16 Uhr im Homeoffice. Da ist er bestimmt beim Yoga anstatt am Arbeitsplatz.
Genau, so. Ist ein Gedanke, kann richtig oder falsch sein. Was passiert, und das ist jetzt das Entscheidende, wenn dieser Gedanke mein Verhalten bestimmt, wie verhalte ich mich dann? Ich kann ja, also den Gedanken loswerden, das geht nicht. Also du kannst einen Trigger nicht ohne große Anstrengung unterdrücken. Also zum Beispiel zu sagen, diesen Gedanken darf ich nicht haben, der ist ja politisch inkorrekt. Ich muss natürlich immer davon ausgehen, dass der Mitarbeiter fleißig ist und nie was anderes macht. Mhm. Ich kann den Mitarbeiter ja haben.
Es geht nicht um Bewertung. Es geht nicht um Bewertungsgedanken, sondern bei dieser Übung einfach nur wahrnehmen.
Genau, es geht nicht um den Inhalt, ja, sondern es geht nur darum, dass ich einen Gedanken habe, der häufig mein Verhalten beeinflusst. Und da komme ich jetzt dazwischen. Und wir werden in den weiteren Folgen besprechen, was denn meine Alternativen sind. Was kann ich denn jetzt stattdessen tun? Denn der Mitarbeiter, ja, der ist doch schwierig. So, was soll ich denn jetzt machen? Und so. Und dann kommen wir zu einer Alternative. Aber der erste, sozusagen, der erste Break, der erste Punkt, wo ich reingrätschen kann, ja, das ist der Moment, wo der Trigger auftritt, auf den ich bisher vielleicht eher ungünstig reagiert habe.
Stefan, und dann habe ich noch eine letzte Frage dazu. Die Übung verstanden. Kann ich das auch machen, dass ich mich am Abend nochmal frage, was waren heute Trigger? Falls ich das so im Alltag vergessen habe, dass ich den Tag nochmal Revue passieren lasse oder die Woche Revue passieren lasse und mir das dann nochmal versuche, ins Bewusstsein zu bringen, oder ist das unrelevant? Geht es wirklich darum, in der Sekunde die Fähigkeit zu besitzen, den Gedanken zu beobachten?
Das ist sicherlich schon, dann ist man schon sehr geübt. Das ist schon ein großer Schritt. Natürlich kann man das hinterher machen. Ich würde es nur abends nicht empfehlen, weil da gibt es ja eigentlich diesen guten Hinweis, sich abends eher nochmal drei Dinge durch den Kopf gehen zu lassen, die gut gelaufen sind. Ja. Weil das einen natürlich tatsächlich auch in den Schlaf bringt oder um den Schlaf bringt. Und insofern würde ich dann, wenn ich abends darüber nachdenke, natürlich versuchen, den Abschluss des Tages eher mit was Positivem zu machen. Ob das jetzt eine Folge Bridgerton ist oder, guck mal, meine Frau, da hat sie gerne geguckt. Ja. Oder ich fand jetzt Achtsam Morden auf Netflix eine schöne Serie. Ich will nur sagen.
Ja, klar, hab verstanden. Also nicht abends, sondern vielleicht dann eher um 17 Uhr oder um 18 Uhr, bevor man, wenn ich jetzt sage, ich möchte das mal als Führungskraft verändern, dass ich dann vielleicht nochmal gucke, gab es heute Sachen und
Was triggert
mir das nicht? Bewusst mache, ne?
Ja, und das zahlt auf eine große Fähigkeit ein, und wie alle anderen Fähigkeiten braucht es dafür Training, und das kann man mit so einer ganz einfachen Übung, also einer Selbstbeobachtung, im Grunde genommen schon ganz gut hinbekommen.
Wie machst du das in der Praxis? Gehst du dann mit deinen Kunden hin und sagst, machen wir jetzt mal 14 Tage und dann schaut ihr euch das in 14 Tagen an? Also sollen sich das auch ruhig mal aufschreiben? Hilft das? Also wie so ein Tagebuch.
Auf jeden Fall.
Trigger-Tagebuch.
Kurze Notiz zu machen, wie auch immer. Kurz im Handy eine Sprachnotiz, wenn man einen Kalender hat, einen Eintrag oder sowas.
Ich glaube, da passiert doch sehr schnell was. Wenn ich das doch mal ein paar Mal aufgeschrieben habe, dann habe ich doch schon eine ganz andere Achtsamkeit dafür. Ne?
Total. Und wir gehen natürlich vorher schon mal Situationen durch, die schwierig sind. Also jetzt zum Beispiel mit dem Vertriebsmitarbeiter, der aus Sicht der Führungskraft schwierig ist. Da sind wir das natürlich vorher durchgegangen und haben gesagt, in dem Zusammenarbeiten mit diesem Mitarbeiter, achte doch mal bitte drauf, was triggert dich dort? So, das heißt, wir suchen schon natürlich Situationen, die im Vorhinein als schwierig erkannt worden sind, und versuchen dort, unser Repertoire an Verhaltensweisen zu erweitern. Das heißt, wir machen das nicht völlig willkürlich, sammeln mal den Tag jetzt irgendwelche Trigger, sondern wir suchen uns vorher die schwierigen Dinge raus. Also jetzt bei dem Kundendienstmonteur, da waren es halt die Kunden, die schwierig sind aus seiner Sicht, ja, unfreundlich, wo er schon vorher weiß, oh, das war ein schwieriger Kunde, er kommt ja immer wieder dahin. Da mal bewusst hinzugucken, das ist eigentlich die Aufgabe.
Stefan, ganz vielen Dank, und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit Nummer 1 oder 3 oder 4 von 4.
Ja, genau. Wir werden weiter üben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie das vielleicht ein bisschen ins Nachdenken und zum Triggersammeln bringt. Bin gespannt auf die Reaktionen und Kommentare und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!